Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit
Volker Storch.
Wer kennt diesen Mann? Er war ein Theologe. Und ich glaube, es haben nicht viele Theologen auf den Spiegeltitel gepasst bisher. Es ist Karl Barth. Karl Barth wusste auch etwas über Widerstände zu berichten. Man könnte jetzt mal ganz allgemein rangehen, so eine kleine journalistische Recherche machen, habe ich auch gemacht. Da kommt man als erstes drauf, was auch hochaktuell ist, Karl Barth war Sozialdemokrat. Aber ich glaube, das hat ihm nicht viel gebracht. Er war es nämlich vor dem Jahr 1933 geworden und danach sah es ja nicht so toll aus mit der Sozialdemokratie. Aber das ist gar nicht der Punkt, warum man sich jetzt an Karl Barth erinnern sollte. Es gibt noch ganz andere Hintergründe. Zum einen, er ist vor 50 Jahren verstorben, also als ich ein Jahr alt war. Da kann man sich dran erinnern, aber dann gibt es noch einen anderen Punkt, und zwar 1919. 1919 hat Karl Barth ein Buch geschrieben. Das ist der sogenannte Römerbrief. Wenn man mit Theologen redet, dann wissen die meisten Barth Römerbrief. Natürlich, wir auch. Wir haben eben schon Römer 8 gehört. Aber warum ist das so bedeutsam? Dieser Römerbrief war nicht einfach eine Auslegung, sondern es war zunächst einmal ein Programm für Karl Barth selbst, mit einem Problem fertig zu werden. Das Problem nennt man jetzt unter Theologen die Predigtnot. Predigtnot. Was ist das? Predigtnot ist eine Unsicherheit, die mich beschleicht, wenn ich in die Bibel schaue und in mein Leben gucke. Oder in meine Gemeinde oder in die Gesellschaft. Predigtnot, das bringt mich, wenn es gut läuft, zu Gott. Dass ich dann bete und sage, Herr, ich weiß nicht, was ich predigen soll. Es kann mich aber auch weit wegführen. Und in dieser Situation hat Karl Barth das für meine Begriffe einzig Richtige gemacht. Er hat die Bibel aufgeschlagen und er hat nochmal neu durchbuchstabiert, was hat dieser Apostel Paulus da eigentlich geschrieben. Was hat der da geschrieben? Wenn man sich das mal so vor Augen führt, einen Brief dieser Größenordnung schreibt man ja nicht einfach so. 16 Kapitel. Aber Karl Barth hat sich neu ans Durchbuchstabieren im wahrsten Sinne des Wortes heranbegeben. Er hat nämlich eine neue Sprache entwickelt. Er hat versucht, das, was uns jahrhundertelang klar war, nochmal neu zu sagen. Zunächst für sich selbst, dann für die Leser seines Buches natürlich und dann letztendlich auch für sehr, sehr, sehr viele Theologen und Christen. Ich möchte uns gerne ein Beispiel daraus mal jetzt nicht vorlesen, das wäre vielleicht ein bisschen zu anstrengend für uns, für mich auch, aber ich möchte einen Bibeltext auslegen und mit Hilfe von Karl Barth uns da mal so ein bisschen ranpirschen. Was war das Neue? Der Text ist Römer 12 und daraus lese ich jetzt zunächst einmal die Verse 9 bis 18. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist ein für mich herausforderndes Kapitel. Und ich habe mich gefragt, Ist das nicht eigentlich nur Gesetz, pure Ethik, Moral, Anspruch bis dort hinaus? Und wir alle wissen ja, so sieht es leider nicht aus. Sollen wir das denken? Mir ist allein schon mal durch diese Art und Weise, wie Karl Barth hier auf diesem Bild zu sehen ist, eins deutlich geworden. Er sieht ja so ein bisschen verschmitzt aus. Von ihm gibt es ein tolles Zitat. Es kommt darauf an, dass es Menschen gibt, die in Gott lustig sind, hat er gesagt. Es kommt darauf an, dass es Menschen gibt, die in Gott lustig sind. Es ist vielleicht nicht unsere Sprache, ne? Aber Karl Barth war ja auch Schweizer. Deswegen kann man sich das nochmal ganz anders gesprochen vorstellen. Also in Gott lustig sein, das ist für meine Begriffe nichts Neues. Vieles, was wir in der Bibel nämlich vorfinden, sind Menschen, die tatsächlich den Humor behalten haben, auch in ganz schwierigen Lagen. Wäre jetzt schon mal so ein kleiner Hinweis, wie man Widerstände überwindet, Humor behalten. Aber auf dieser Ebene wollen wir das gar nicht erst angehen. Das wäre uns alles zu schnell klar, glaube ich. Nur, ich denke, wenn man nicht über sich selbst lachen kann, dann hat man schon mal viele Verluste im Alltag hinzunehmen, glaube ich. Mir geht es so. Die Grundlagen, um die muss es eigentlich gehen bei diesem Bibeltext. Viele Menschen machen das vielleicht so, wie ich das manchmal tue. Ich schlage einen Bibeltext einfach mal so auf und dann denke ich, oh, schwierig. Aber Paulus hat ja zum Beispiel hier noch ein paar Kapitel vorher auch geschrieben, was für ihn die Grundlagen sind. Darauf komme ich jetzt erstmal zu sprechen. Also erster Teil Grundlagen und dann der zweite Teil natürlich auch Konsequenzen. Was folgt daraus? Also, ein wahrer Protestant, habe ich gelernt, der kämpft nicht einfach gegen etwas, sondern er kämpft auch für etwas. Er tritt für etwas ein. Und als solcher ist jetzt zum Beispiel dieser Karl Barth bekannt geworden. Die ganz kleine Unterschrift unter diesem Bild lautet übrigens der Partisan Gottes. Das ist so ja so ein Untergrundkämpfer. Der bohrt sich da so richtig durch den Untergrund, stelle ich mir immer dabei vor. Und wer das tut, der kommt auch wirklich zu den Fundamenten des Ganzen. Warum macht jemand sowas? Weil es einen Gegner gibt. Und der Gegner, das wäre ja einfach, wenn man immer mit dem Finger auf bestimmte Menschen zeigen könnte. Aber der Gegner für Karl Barth war damals, vor 100 Jahren, eine Bewegung, eine Denkausrichtung. Man nannte das damals den sogenannten Kulturprotestantismus. Der ist ganz stark mit dem Kaiserreich verbunden. Also was viele ja nicht wissen, aber was mir jetzt in den Laufe der letzten Jahrzehnte erst klar wurde, viele Kirchen zum Beispiel, die wir hier so kennen in Deutschland, Kölner Dom, Ulmer Münster, ich weiß nicht, was ich alles aufzählen soll, also ganz viele sind erst vor 120 Jahren fertig geworden. Bis dahin standen die noch relativ als Bauruine in der Landschaft. Und keiner wagte es, irgendwie was zu machen. Man hat es jetzt gemerkt, in Paris, Notre-Dame ist ja viel älter, brennt natürlich auch gleich ab. Kölner Dom könnte nicht passieren, weil der hat ein Stahldach von Kaiser Wilhelm selbst finanziert. Das ist für mich der Kulturprotestantismus. Oder überhaupt die Denkweise, Gesellschaft, Kultur, deutsches Nationaldenken, was ist da der Unterschied? So hat man damals gedacht, so ist man auch in den Krieg gezogen und die Katastrophe, die haben wir bis heute noch zu spüren, in gewisser Weise. Einmal durch diese Verunsicherung, die die Deutschen immer wieder gehabt haben, aber auch in diesem negativen gleich wieder drauf losschlagen, wenn die nächste Gelegenheit kommt, Vergeltung üben. Ja, das ist ja, man verliert was, dann macht man gleich wieder den nächsten Krieg. Karl Barth hat diesen Hauptgegner sofort ausgemacht und nach dem, was ich jetzt von Paulus vorgelesen habe, ist eigentlich deutlich, Christen haben einen Friedensauftrag, nicht einen Kriegs- Kriegsruf, auch wenn ich die Heilsarmee toll finde. Ja? Nicht der Kriegsruf ist das Entscheidende, der Krieg ist sowieso da. Aber was können Christen als Friedensbringer hineinbringen in diese kriegerische Welt? Diese Frage stelle ich mir auch in meiner jetzigen Aufgabe als Sozialbetreuer in der Erstaufnahme für Flüchtlinge. Kommen Menschen aus ganz kriegerischen Verhältnissen und wir sollen sie dazu bringen, miteinander Frieden zu halten. Ich habe das in mehreren Sprachen den Leuten schon gesagt und viele nicken dann auch und sagen, ja, ja, so sehen wir das auch, ja. Aber es ist nicht so einfach. Was ist denn die Grundlage für diesen Frieden? Zunächst mal hat Barth ganz klar eine Auseinandersetzung damit, wer wir Menschen sind. Und im Grunde könnte ich jetzt uns nochmal diese ganzen Liedtexte, die wir eben gesungen haben, durchbuchstabieren. Wer sind wir denn? Wir sind Menschen, die wir vor Gott stehen und genau wissen, wir halten diesem Maßstab gar nicht stand. Wir sind nicht so super. Wir bringen es nicht. Mit uns kann Gott im Grunde gar nicht rechnen im Ernstfall. Aber das müssen wir uns ab und zu mal sagen. Und das ist diese große Kluft, nicht die Sünde allein, sondern diese Frage der Gerechtigkeit Gottes auf der einen Seite und die Ungerechtigkeit in unseren menschlichen Verhältnissen. Da müssen wir erstmal drauf gucken. Das ist im Grunde der Normalzustand und es wäre jetzt verfehlt zu sagen, wir machen das jetzt von heute an ganz anders. Ich habe noch ein schönes Zitat gefunden, da ging es um die Frage der Gläubigen und Ungläubigen. Da hat Karl Barth gesagt, wir Gläubigen müssen immer wieder werden, was wir sind. Die anderen sind schon, was sie noch erst werden müssten. Das fand ich sehr spannend. Also wer an Jesus glaubt, ist nicht ein fertiger Typ. Sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen Richtung. Sondern ist ein Unfertiger. Wir müssen immer wieder neu gestaltet werden. Wir sind praktisch für Gott eine ständige Baustelle. Und wehe dem, was ich manchmal gemacht habe bei meinen Baustellen, man macht vorher schon so eine Putzschicht dran. Da komme ich nie wieder dahin, wo ich eigentlich reparieren müsste. Wir sollten offen sein für Gottes Reparaturkommando. Das ist halt diese Doppelseite unseres Lebens. Es gibt immer so eine objektive Sicht auf alles und dann gibt es meine ganz persönliche Wahrnehmung, meine subjektive Sicht nach innen. Gott möchte sie uns schenken. Und dann geht es letztendlich auch um eine ganz tolle und freimachende Erkenntnis, es kommt nicht darauf an, dass ich das tue, sondern dass ich Gott das tun lasse. Es geht um das, was man die Macht des Herrn nennen könnte. Da möchte ich gerne mal ein Zitat von Karl Barth vorlesen aus seinem Römerbrief, Buch von 1919. Eine Sache, die schüchtern verschwiegen werden müsste, ist das Evangelium jedenfalls nicht. Es ist nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Wer sie erkennt, soll sich keinen Augenblick Sorge machen um ihren Sieg, sondern er soll vor allem stolz darauf sein, dass er sie erkennen darf. Er braucht sie nicht zu vertreten und zu tragen wie die anderen, die menschlichen Geistesbewegungen und Religionsunternehmungen vertreten und getragen sein wollen, sondern sie vertritt und trägt ihn, den Menschen. Gott geht, nicht wir gehen. Das ist also ein Satz, den ich ganz stark beziehe auf das, was Gott in Jesus Christus tut. Gott geht, nicht wir gehen. Ich komme aus einer Tradition heraus, was meine Frömmigkeit angeht, da habe ich immer Hemmnisse, weil ich immer denke, nein, wir müssen doch gehen. Aber vielleicht muss ich erst mal Gott für mich gehen lassen, bevor ich gehe. Gott ist schon da. Er geht mir voran. ist das, was die Nachfolge letztendlich ausmacht. Es ist also Kraft ausgegangen von Gott in der Auferstehung des Christus von den Toten. Das ist's, was hinter uns steht. Keine Theorie, sagt Barth, wird hier aufgerichtet. Keine abstrakte Moral gepredigt, kein neuer Kultus, also Gottesdienst empfohlen. Alles derartige, was auch unter uns auftauchen mag, ist menschliches Beiwerk. Gefährlicher religiöser Rest, bedauerliches Missverständnis, nicht die Sache selbst. Wir haben nicht Ideen hinter uns, so hat man das damals immer wieder gesagt, sondern die Kraft aller Kräfte, die darum auch die Idee aller Ideen ist, die Kraft Gottes. Also, das wäre ein wichtiger Maßstab. Gott geht, nicht wir gehen. Das heißt, wir können auch nur deswegen Gutes tun, nicht weil wir es uns vornehmen, sondern weil Gott der Geber des Guten ist. Hängt dem Guten an, heißt es in Römer 12. Das ist für mich so wie, das Gute ist wie so ein Fels, an dem ich mich festklammere. Das ist nicht der Stein, den ich mit in der Tasche habe. Das Gute ist das viel Größere, es ist eigentlich Gottes Gutsein. Er allein kann es richten. Es kommt auf das an, was Gott für uns getan hat. Es geht eigentlich um diese Hände der Dankbarkeit, die wir öffnen dürfen, uns beschenken zu lassen. In Christus ist die Menschheit Gott wieder zugekehrt, sagt Barth an anderer Stelle. Und das heißt nicht mehr unter dem Gericht, sondern unter der Gnade. Das ist der Weg der Errettung, den die Kraft Gottes jetzt mit uns und, das ist auch typisch für Barth, einst mit der ganzen Welt gehen will und wird. Wohlgemerkt, es ist nicht unsere Aufgabe zu warten, dass Gott das alles tut. Unsere Aufgabe ist, dass wir es annehmen. Und da sagt Karl Barth einen sehr speziellen Satz, der mich auch sehr an Paulus erinnert hat. Da gibt es eine kleine Anekdote von einem anderen Theologen, Hans Küng, den ich noch persönlich in Tübingen kennengelernt habe, katholischer Theologe. Der hatte eine Doktorarbeit über den Protestanten Barth geschrieben. Und dann kamen die beiden auch nochmal ins Gespräch. Und dann sagte dieser Kathole zu dem Herrn Barth, nun gut, den guten Glauben billige ich Ihnen zu. Wir waren beide Schweizer, also die Sprache ist etwas speziell. Und da wurde der Barth ernst und sagte so, den guten Glauben billigen Sie mir zu, den guten Glauben würde ich mir nie zubilligen. Und wenn einmal der Tag kommt, da ich vor meinen Herrn zu treten habe, dann werde ich nicht mit meinen Werken kommen. Dann werde ich auch nicht sagen, ich habe es immer gut gemeint, ich hatte den guten Glauben. Nein, dann werde ich nur das eine sagen, Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Das ist, glaube ich, das Zweite, was wir lernen müssen. Alle haben gesündigt, schreibt Paulus im Römerbrief, und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Gerecht gemacht werden wir ohne Verdienst, nur aus der Gnade. Ich glaube, wer so denkt, der sagt nicht, ja, wir haben schon vieles begriffen, die da draußen, die haben es nicht begriffen, sondern der sieht sich gleich auf der gleichen Stufe. Es ist für mich, für Mission, die einzige Möglichkeit erhalten. Nicht ich habe alles begriffen, ich gebe nur, was ich weiß. Nein, ich weiß, dass ich es brauche und das, was ich brauche, das gebe ich weiter. Haben wir noch so viel Glauben, dass wir so denken dürfen und reden? Das heißt, dass wir als Menschen Ja sagen zu diesem göttlichen Ja, das Gott in Christus gesprochen hat? Dann heißt es bei Barth, wenn er Gebrauch macht, der Mensch, von den neuen Augen und Ohren, die ihm durch die Kraft Gottes geschenkt sind, wenn die Treue Gottes einer neu erwachten Gegentreue begegnet. Das ist Glaube. Gott ist der Treue. Auf uns ist nichts zu haben. Paulus hat es in seinem Römerbrief vielfältig ausgedrückt. Der Mensch, er hat ja die Würde als Krone der Schöpfung verloren, Was macht Gott? Er schreibt ihn nicht ab. Gott behandelt uns in seiner Liebe als die Feinde, die er zu sich hin lieben will. Und er setzt uns dann auch wieder ein, wir Menschen, in diesen Garten, den wir eigentlich verloren haben, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Nicht in das Paradies, das ist verloren. Aber auf dieser Erde, da haben wir einiges zu tun. Und er bietet uns ein ganz enges Verhältnis an. Das wird in der Bibel, besonders im Römerbrief, auch nochmal ausgedrückt, wo es um das Leben der Gemeinde geht. Römer 12 fängt an: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, das ist die Grundlage, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann kommen diese Sätze wie: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das heißt nicht, Christen sind anders. Christen sind in erster Linie erstmal dieselben Menschen wie die anderen auch. Aber sie bleiben nicht. Sie bleiben nicht so. Hoffentlich ist das so. Wenn ich in mein Leben schaue, weiß ich das manchmal gar nicht. Ich fühle mich manchmal so, wie als würde ich von innen nach außen gekehrt, weil ich immer mehr Tiefen und Abgründe auch im Laufe der Jahre entdecke bei mir. Dinge, die ich verkehrt mache, die mir nie passiert sind, passieren mir. Plötzlich, jetzt. Und ich sage nicht, naja, das ist eben so. Sondern ich sage, da brauche ich noch mehr Gnade, noch mehr Barmherzigkeit Gottes. Vielleicht muss ich das deswegen erkennen. Und das Einzige, was ich dann auch meiner Frau immer wieder anbieten kann: Bitte vergib mir. So soll die Gemeinde miteinander umgehen. So sollen Menschen, Familien miteinander umgehen. Es geht dabei nicht einfach um einen Sport, wo man Punkte sammeln kann. Es geht um die Hingabe an Gott. Eine neue Hingabe, ein Opfer heißt es hier bei Paulus. Ein vernünftiger Gottesdienst. Was ist das? Vernünftig heißt, dass wir mit unserem völligen geistigen Vermögen das tun. Es gibt ja Christen, die haben den Glauben so in diese Sphären zurückgedrängt, wo man halt mit der Vernunft nichts mehr ausrichtet. Auch die hat der Apostel Paulus und hat auch der Theologe Karl Barth getroffen. Ich treffe sie auch ab und zu. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um den frommen Bezirk, auf den Gott irgendwie reserviert wäre, zu besonderen Stunden, sondern es geht um die Frage: Traue ich Gottes zu, dass er die Herrschaft hat? Die Frage kirchlich oder weltlich ist keine Frage mehr, hat Barth vor 100 Jahren geschrieben. Nur eins entscheidet jetzt, ob die wieder offenbar gewordene Kraft Gottes Glauben oder Unglauben findet. Das muss auch unsere Frage sein heute. Ich sehe Kirchengemeinden häufig im Rückzug befindlich. Und ich wünschte mir so, dass wir nicht ständige Diskussionen darüber führen, über Veranstaltungen oder Ausrichtungen, sondern dass wir einfach uns ganz neu hineinstellen in den Dienst Gottes. Gott möchte die Menschen. Und wir sind seine Hilfe dabei. Wie kann das geschehen? Indem wir ändern, was in unseren Köpfen drin ist. Ich habe mal einen Bibelschullehrer kennengelernt, der sagte: Unser Denken ist ein bisschen kaputt. Das finde ich hilfreich. Also unser Denken ist nicht ganz kaputt, aber ein bisschen kaputt ist es auf jeden Fall. Und deswegen kann Gott nicht so gut mit uns arbeiten. Wir sollen unsere Erneuerung da anfangen lassen, wo Gott uns erreichen kann, durch sein Wort. Es ist also nicht so eine Wellnesskur, wo wir jetzt körperlich erstmal durchstarten oder emotional oder was weiß ich alles, sondern er möchte uns schon hier im Oberstübchen erreichen. Römer 12: Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich... Also Paulus sagt nicht einfach, prüfen können, ja, prüft man mal. Sondern nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das sind wohlgemerkt nicht einfach unsere menschlichen ästhetischen Maßstäbe. Diese menschlichen Maßstäbe, die gab es im Kaiserreich zu Genüge. Die sind alle kaputt gebombt worden. Aber das, was wichtig ist, ist Gottes Maßstäbe. ein Bewusstsein. Wir haben eben auch gehört, da geht es um die Gesinnung, Römer 8. Gesinnt sein, fleischlich gesinnt sein, geistlich gesinnt sein. Was heißt das? Gesinnung ist nicht etwas, was ich so mit mir führe, wie so eine Art imaginäres christliches Parteibuch, wo ich immer mal so meine Visitenkarte raushole und zeige, hier, das ist meine Gesinnung. Sondern Gesinnung ist eigentlich das, woraus man schließen kann, wes Geistes Kind ich bin. In meinem Verhalten, ganz alltäglich, im Straßenverkehr, in der Familie, im Arbeitsplatz. Das ist die Gesinnung. Die Gesinnung ist eigentlich etwas Sichtbares, etwas Erfahrbares. Es ist nicht eine Theorie, die ich irgendwie gelernt habe und eingeübt habe. Das Wichtige ist aber auch, dass ich aus der Vergebung lebe, die ich selber annehme. Dieser Satz von Barth, Herr, sei mir Sünder gnädig, die will ja gelebt sein. Ich muss selber Vergebung annehmen. Ich darf mich nicht einfach ständig wieder ärgern über dieselbe Sünde, selbst wenn ich sie mehrmals mache. Dann hat, bildlich gesprochen, der Teufel schon gewonnen. Ne? Sondern ich darf neu anfangen. Ich darf neu herausnehmen aus der Hand Gottes, der sozusagen meine Schulden bezahlt. Immer wieder. Kraft Gottes, um die soll es gehen. Und dann, ich springe jetzt mal gleich in die Konsequenzen. Es geht einmal um eine neue Sprache, eine neue Ausdrucksweise. Ich glaube, mich haben viele Menschen damals erreicht, als ich so richtig anfing mit dem Christsein, die einfach eine neue Sprache gesprochen haben, die ich so noch nicht gehört habe. Karl Barth hat das gemacht. Er hatte dazu die Gelegenheit, er war zunächst 10 Jahre Pfarrer in einer Arbeiter- und Bauerngemeinde in der Nähe vom Bodensee gewesen. Und dann kam diese Predigtnot, dann kam der Erste Weltkrieg und dann kam das Jahr 1919 und dann hat man ihn gleich eingeladen, weil er ist ja ein Sozialdenker, dachte man. Ja, wer mit diesen Arbeitern und Bauern da zurechtkommt, der hat vielleicht auch in Deutschland was zu sagen. So hat man ihn nach Thüringen eingeladen zu einer Tagung mit dem Titel, ein Vortrag sollte er halten, der Christ in der Gesellschaft. Und alle warteten natürlich auf einen Mann, der jetzt mal was losmacht, der Bewegung reinbringt und Ethik predigt und ich weiß nicht was alles. So, und was macht Barth? Das ist sein Kennzeichen. Er hat gleich zu Anfang einen Satz gesagt, wie er dieses Thema versteht. Der Christ in der Gesellschaft, das ist für mich Christus. Und dann hat er über Jesus geredet. Er hat gar nicht über Ansprüche geredet, über Moral. Er hat über Jesus gesprochen. Christus, das unbedingt Neue von oben, so hat es Barth genannt. Der Weg, die Wahrheit und das Leben Gottes unter den Menschen. Der Menschensohn, in welchem sich die Menschheit ihrer Unmittelbarkeit zu Gott bewusst wird. Merken wir, da fegt er den gesamten wilhelminischen Dunst hinweg, wo wir Menschen herrliche Gebäude zur Ehre Gottes bauen. Nein, es muss von oben kommen, sagt Barth. Christus muss gepredigt werden. Nicht der Mensch ist das Ende, sondern Gott will uns zu sich holen. Und dann hat er die Menschen, die im Grunde soziale Predigt gesucht haben, mit dem Wort Gottes konfrontiert. Er will diesen Engagierten etwas zeigen, auf welcher Grundlage man nur umgestalten kann, nämlich Jesus. Das Reich Gottes fängt nicht erst mit unseren Protestbewegungen an. Es ist eine Revolution, die vor allen Revolutionen ist, wie sie vor allem Bestehende ist, sagt er. Wir dürfen den Sinn Christi nicht verlieren für die Bedeutung dessen, was im Alltag um uns her geschieht. Auch ein Satz aus diesem. Wir müssen fragen, was würde Jesus dazu sagen? Das ist eine ganz moderne Frage im Grunde. Und dann kommt eine weitere Konsequenz zur Sprache, außer der neuen Sprache. Nämlich wir bejahen das Leben, wir bekämpfen nicht das Leben. Das ist für mich heute auch eine wichtige Herausforderung. Weil ich lese viele Texte, ich höre vieles und ich höre immer wieder Abgrenzungen. Das sind sicher wertvolle Überlegungen, aber für meine praktische Lebensweise ist das nichts. Wenn ich immer nur sage, was ich erstmal nicht gut finde, wobei bleibe ich dann stehen? Ja, bei dem, was nicht gut ist. Wir müssen uns mehr füllen lassen von dem, was Gott für gut hält. Das hat Karl Barth auch getan in den schwierigen 20er Jahren. Er wurde dann aufgrund seines Buches, der Römerbrief, zum Professor der Theologie berufen, also ohne die normalen Voraussetzungen, nach Göttingen. Karl Barth hat sich berufen lassen in ein Land, das ihm im Grunde nicht bekannt war, Deutschland. Die Sprache, klar, die war die gleiche. Und er hat dann angefangen, mit anderen Freunden einer gewissen Schulrichtung die dialektische Theologie zu begründen. Die dialektische Theologie heißt mit anderen Worten nur das, was ich schon beschrieben habe. Wir schauen nicht auf das, was wir Menschen denken, sondern wir gehen in den Kontrast, wir gehen auf das, was Gott von uns denkt. Das ist sozusagen die Dialektik, also der Blickwechsel, indem ich dahin schaue, wo ich im Grunde nur verlieren kann, mit meinen Worten gesagt. Weil Gott sieht uns nicht als Sieger der Geschichte. Es gibt einen interessanten Zusammenhang mit dem Pastor Wilhelm Busch aus Essen. Jesus, unser Schicksal. Ja, dieser Wilhelm Busch. Der hat nämlich sich von Karl Barth auch beeinflussen lassen. Er hatte eine Sammlung von berühmten Männern und Frauen, glaube ich auch, in seinem Arbeitszimmer. Da hingen Bilder. Und da war auch der Karl Barth. Und das kam nämlich daher, Karl Barth hat in den 30er Jahren sehr viel Mut bewiesen, als Schweizer, zugleich aber auch mit deutscher Staatsangehörigkeit, hier im Dienst. Und er hat dann Menschen Mut gemacht, die Widerstand leisten wollten. Pastor Busch hat das in dem Sinne gemacht, dass er zu Jesus gerufen hat. Er hat evangelisiert, hat Jugendarbeit gemacht. Und er hatte teilweise ein Verbot. Er musste zu Hause bleiben, hatte Hausarrest auffällig bekommen. Und da sah er diesen Karl Barth an der Wand hängen und erinnerte sich an bestimmte Sätze, die er geschrieben hatte. Nämlich, das Volk lebt auch im totalen Staat vom Wort Gottes, dessen Inhalt ist, jetzt kommt wieder das ganz typische, Vergebung der Sünden als erstes, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Also im Grunde völlig bekannte Dinge aus dem Glaubensbekenntnis, aber jetzt zugespitzt in diese politische Konstellation hinein, ist das was völlig Bewegendes gewesen, auch für Wilhelm Busch. Und dann sah er diese Menschen, die sich da in der Ferne versammelten, die deutschen Christen, die dem Nationalsozialismus nahestanden, die ein anderes Christentum propagiert haben, ein arisches, ein germanisches. Und er wusste jetzt, nachdem er das von Barth nochmal gelesen hatte, nein, das ist nicht mein Weg. Ich passe mich nicht an, selbst wenn ich dann die Menschen erreichen könnte für Jesus. Aber Anpassung, das wäre der falsche Weg. Also das finde ich nochmal sehr spannende Geschichte eigentlich, eines Evangelisten, der durch diesen Menschen auf den Weg wieder zurückgebracht wurde. Barth ist dann auch noch bekannt geworden durch die Barmer Theologische Erklärung, finden wir heute in den Gesangbüchern. Da war er auch einer der Autoren 1934. Da ging es um die Frage, was glaubt denn die bekennende Kirche, die jetzt diese deutsch-christliche Bewegung bekämpft? Und dann hat er zum Beispiel diesen einen Satz gesagt oder geschrieben, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Darunter machen wir es nicht. Das ist der Grund. Das ist Christsein. Und dann gibt es diesen zweiten Satz, der mir auch sehr bekannt und vertraut ist und den ich jetzt nochmal mit Römer 12 im Hintergrund gehört habe. Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch. Jetzt aber nicht Anspruch im Sinne von der Messlatte, wo ich drüber springe, sondern Anspruch auf unser ganzes Leben. Der vernünftige Gottesdienst leuchtet mir da wieder auf. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freien, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Das ist also das, was Paulus auch vor Augen hat. Christsein, Leben im Alltag. Darauf kommt es an. 1935 musste Barth Deutschland verlassen. Er war zuletzt Professor in Bonn. Er schreibt dann so nett und originell, Es war so, dass ich an einem Samstag in Deutschland abgesetzt wurde und schon am Montag hat mich der Regierungsrat von Basel zum ordentlichen Professor ernannt, sodass ich also nur über den Sonntag arbeitslos war. Barth kommt nach Basel, das ist die Stadt, wo er ursprünglich mal herkam. Er findet da aber nicht das, was er gewohnt war. Er spricht davon, das waren viel schmalere Verhältnisse, als er es aus Bonn kannte. Auch der Umgang mit den Schweizer Studenten war schwierig. Die Deutschen durften damals auch nur mit sehr schwierigen Bedingungen in die Schweiz zum Studieren. Das wurde ihnen nämlich in Deutschland nicht anerkannt. So einfach hat das der Staat erledigt. Und dann hat nun Barth die letzten 33 Jahre seines Lebens in Basel verbracht. Er hat sich aber immer wieder eingemischt in das kirchliche Leben in Deutschland. Unter anderem gab es 1945 mehrere Interventionen von ihm. Einmal ging es darum, die Kirchen haben sich zusammengetan, haben, ich glaube auch auf internationalen Druck hin, ein Schuldbekenntnis verfasst, ein Stuttgarter Schuldbekenntnis. Es lautete ungefähr, wir hoffen zu Gott, dass durch den gemeinsamen Dienst der Kirchen, dem Geist der Gewalt und der Vergeltung, der heute von neuem mächtig werden will, in aller Welt gesteuert werde und so weiter und so weiter. Das hört sich alles für mich so an, naja, wir können ja nichts machen. Das ist ja alles da und so. Da hat Barth etwas ganz Kritisches zu angemerkt. Er hat mit anderen zusammen das Darmstädter Wort verfasst, 1947, da heißt es, uns ist das Wort der Versöhnung der Welt mit Gott in Christus gesagt. Dies Wort wird nicht gehört, nicht angenommen, nicht getan und nicht ausgerichtet, wenn wir uns nicht freisprechen lassen von unserer gesamten Schuld. Und wenn wir uns nicht durch Jesus Christus, dem guten Hirten heimrufen lassen, auch von allen falschen und bösen Wegen, auf welchen wir als Deutsche in unserem politischen Wollen und Handeln in die Irre gegangen sind. Das finde ich besonders wichtig, diese Bereitschaft, die Karten auf den Tisch zu legen, zu sagen, Herr, so sieht's aus. Ja, so sind wir gewesen oder so sind wir. Das vermisse ich auch manchmal in der Öffentlichkeit, dass Menschen sagen, ja, ich habe versagt. Aber ich lasse mich nicht entmutigen, ich mache weiter. Das ist unser Dienst. Letzter Punkt. Lasst die Verzweiflung nicht über euch Herr werden. Das ist auch so ein Zitat von Karl Barth. Denn Christus ist der Herr. Gebt aller Glaubenslosen Gleichgültigkeit den Abschied. Christen, mit anderen Worten, sind keine gleichgültigen Leute. Barth macht es deutlich, nicht nur durch seine Vielzahl von Büchern, er hat eine riesige Bibliothek hinterlassen, aber er ist auch Prediger. Er ist auch einer, der das Gespräch sucht. Er hat mit Billy Graham Gespräche geführt in den 60er Jahren. Er hat mit verschiedensten Konfessionen geredet, mit Katholiken, ich habe ja den einen schon genannt, mit Methodisten, mit Blaukreuzlern, ich weiß nicht, mit wem alles er geredet hat. Und er sagte immer, ihr habt recht, wenn ihr bei Christus seid, wenn ihr auf Christus schaut. Aber er hat auch im Gefängnis gepredigt und da wird mir wieder eine Sache deutlich. Wenn wir als Christen uns auf diese Ebene begeben, dass wir sagen, ja, wir sind die Sünder, dann können wir das auch im Gefängnis sehr anschaulich und auch glaubwürdig vertreten. Also Barth hat daraus kein Hehl gemacht, dass er sich auch gemein macht mit denen, die Fehler machen. Ich will noch mal ein Zitat bringen von 1945. Da hat er den Deutschen nämlich Folgendes angeboten. Er hat anstelle von Christus hat er folgende Sätze formuliert. Her zu mir, also zu Jesus, ihr Unsympathischen, ihr bösen Hitlerbuben und Mädchen, ihr brutalen SS-Soldaten, ihr üblen Gestapo-Schurken, ihr traurigen Kompromissler und Kollaborationisten, ihr Herdenmenschen alle, die ihr nun so lange geduldig und dumm hinter eurem sogenannten Führer hergelaufen seid, her zu mir, ihr Schuldigen und Mitschuldigen, denen nun widerfährt und widerfahren muss, was eure Taten wert sind. Her zu mir, ich kenne euch wohl. Ich frage aber nicht, wer ihr seid und was ihr getan habt. Ich sehe nur, dass ihr am Ende seid und wohl oder übel von vorne anfangen müsst. Ich will euch erquicken. Gerade mit euch will ich jetzt vom Nullpunkt her neu anfangen. Also diese Art der Rede, das ist nicht überall beliebt gewesen. Karl Barth hat auch versucht, zum Beispiel in der Schweizer Verfassung zu verankern, dass die Schweiz sich für ein Verbot von Atomwaffen und biologischen und chemischen Waffen einsetzt. Auch so hat er sich in die Öffentlichkeit gebracht. Das ist, glaube ich, auch aus der Zeit, wo ich diesen Spiegeltitel her habe. Also die christliche Botschaft ist eine immens politische. Nicht im parteipolitischen Sinne vielleicht, aber in dem Sinne, dass es immer um das Gemeine geht, das Gemeinsame, was uns alle angeht. Nun ist es so, mit über 80 hat er keine Seminare mehr gehalten, er hat aber noch Interviews gegeben, hat noch Vorträge vorbereitet und dann hat er noch zuletzt etwas gesagt in einem Interview in seinem Sterbejahr, und das möchte ich gerne auch an den Schluss der Predigt stellen. Das letzte Wort, das ich als Theologe und auch als Politiker zu sagen habe, ist nicht ein Begriff wie Gnade, sondern ist ein Name, Jesus Christus. Er ist die Gnade und er ist das Letzte jenseits von Welt und Kirche und auch von Theologie. Wir können ihn nicht einfach einfangen, aber wir haben es mit ihm zu tun. Und was ich mich in meinem langen Leben bemüht habe, war in zunehmendem Maße diesen Namen hervorzuheben und zu sagen, dort, dort ist auch der Antrieb zur Arbeit, zum Kampf, auch der Antrieb zur Gemeinschaft, zum Mitmenschen. Dort ist alles, was ich in meinem Leben in Schwachheit und Torheit probiert habe. Aber dort ist es. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.